ARD.
So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, wieder einmal hat sich der lange Weg, da bin ich mir ziemlich sicher, durch die ARD Audiothek gelohnt, denn es ging direkt hierher zu einer neuen Folge von Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Eigentlich war ich heute hier verabredet in der Kiwara-Savanne, aber die aktuellen Temperaturen entsprechen hier im Gondwanaland viel eher dem, was in der Savanne eigentlich sein sollte. Deshalb haben wir uns hier getroffen, denn es geht uns heute um die Thomson-Gazellen. Vielleicht oft vergessen, aber trotzdem wunderschöne Bewohner der Kiwara-Savanne. Dazu nickt auf jeden Fall jetzt schon mal mein heutiger Gast im Podcast, Jens Hörmer. Jens, sei herzlich willkommen.
Dankeschön und danke, dass ich hier sein darf.
Das auf jeden Fall immer wieder gern. Jens, Thomson-Gazellen hast du ja auch ein bisschen selber mit ausgesucht, das Thema. Ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich den Namen höre, klingt das immer so, als wären das von Nachbar Thomson die Gazellen. Schildere uns doch mal bitte, was bedeuten für dich, ich sehe so Leuchten in deinen Augen, Thomson-Gazellen.
Du hast das richtig angesprochen. Also ich bin natürlich tatsächlich mitschuld, dass es die im Zoo Leipzig gibt. Da gibt es eine kleine, kuriose Geschichte am Rand. Mein damaliger Kurator meinte, jeder Preisleiter hätte, wenn er neu anfängt, hatte der einen Wunsch offen, was ich mir wünschen würde. Und ich habe gesagt, Thomson-Gazellen. Der wurde zur Erfindung gegangen, tatsächlich.
Aber das hast du nicht einfach so aus der Luft gegriffen, einfach mal kurz im Lexikon unter T nachgeschaut, sondern da gibt es auch eine Vorgeschichte.
Ja, natürlich. Die Tommys, ich würde es gerne mal abkürzen.
Gerne doch.
Die Tommys sind eigentlich die Schuldigen, dass es mich so der Tiervirus erwischt hat. Und zwar, ohne jetzt Werbung zu machen, aber die früheren Filme von Chimek oder von Disney hier, Serengeti darf nicht sterben, und dann später die Chimek-Filme, die haben mich infiziert. Und da waren riesige Herden von Tommys, und so als kleiner Steppke fand ich das immer sehr witzig, wie die so durch die Savanne hüpften. Das war der erste Kontakt, und das blieb so fest im Kopf hängen. Und in der Zoolaufbahn, als sie da anfingen, war so mein, oh Mensch, für deine Afrika-Savanne, um die komplett zu machen, hier gehören Tommys her. Und deswegen dieser Wunsch.
Also diese Eleganz in der Bewegung, die dich da fasziniert hat.
Ja, genau das, dieses Springensfell, dieses Zeigen, wie toll ich bin, wie fit ich bin. Dieses Grandiose, also sehr, wirklich sehr tolle Aussehen von den Tieren. Und der Effekt dabei, wenn man so ein Tier mal in live dann und dann vielleicht noch unter schönen Wetterbedingungen erwischt.
Ja.
Sieht man, warum die diese Streifen haben und diese Fellfärbung. Das ist eine super Tarnung.
Ja, diese Streifen. Wir kommen erstmal aufs Optische. Also bei Gazelle hat ja jeder ein bisschen was vor Augen. Ist die Thomson-Gazelle die klassische Gazelle, auch von der Größe her, oder wo muss man die einordnen?
Also ich würde sagen, wenn man eine Gazelle beschreiben würde, würde man eine Thomson-Gazelle beschreiben.
Ja.
Sie ist grazil, Gazelle, der Name suggeriert das ja.
Ja.
Ist sie tatsächlich. Sie ist unglaublich sensibel, witzig.
Witzig, das ist gut.
Also ich kann da mal Episoden erzählen.
Ja. Gerne doch, ja.
Und geheimnisvoll. Sie hat so einen Ticken, ich schwärme jetzt nicht von einer Frau.
Ja, ja.
Sondern.
Aber grazil und sowas, da kommt ja alles irgendwie hin.
Das passt ja irgendwie. Und trotzdem ist so ein Touch geheimnisvoll dahinter, der die Sache so auf den Liebpunkt interessant macht.
Kommen wir mal auf eure Gruppe. Wie groß ist denn eure, ich meine, ich will immer Herde sagen, aber ich glaube, das übertreibt es dann ein bisschen, oder?
Ja, wir wollen mal nicht zur Übertreibung unterhalten. Wir haben eine kleine Gruppe von derzeit 4 Tieren, drei Zuchtweibchen und ein Zuchtbock.
Und sehen die ungefähr gleich aus, Männchen und Weibchen hier bei Gazellen?
Auf den ersten Blick ja, auf den genaueren Blick natürlich nicht. Die Männchen sind natürlich etwas kräftiger und haben ein sehr deutlich kräftigeres Gehirn.
Aber die Weibchen haben auch
Hörner. Die Weibchen haben aber auch Hörner, aber deutlich kleiner und graziler.
Ja, natürlich. Und die schießen dann quasi auf der Savanne hin und her? Oder liege ich da schon wieder einem Trugschluss?
Nein, tatsächlich gibt es Situationen, dann schießen sie hin und her. Im Moment ist es aber so, dass sie sehr territorial ein Gebiet besetzt haben aus der Savanne, was sie häufig nutzen und auch sehr unscheinbar. Also der geneigte Besucher hat zu tun, die Tiere zu erkennen. Das ist allerdings auch ein Trick an der Sache. Denn wir wollen natürlich nicht nur Besucher, die einfach sich die anderen angucken, alles klar, weitergehen, sondern einfach mal beobachten, weil da könnte eventuell irgendwo eine Gazelle liegen, die man sonst nicht sieht. Oder vielleicht gerade um den Ecke kommen.
Du hattest ja schon die besondere Färbung des Fells angesprochen. Ich finde, dieser Rennfahrerstreifen an der Seite, dieser schwarze, der passt ja wirklich wunderbar zu dem Tier. Ist die Gazelle auch sehr schnell?
Sie ist mit Sicherheit eines der schnellsten Tiere auf unserem Kontinent. Sie ist ja auch nicht umsonst die Hauptbeute der Geparden.
Ja.
Und dadurch, dass der Jäger immer schneller wird, wird natürlich auch die Beute immer schneller. Das ist so dieses wie männliche Regeln.
Ja.
Und die Gefahr, genauso wie beim Gepard, ist ja der Gazelle, dass sie es übertreibt in ihrer Entwicklung. Also in der Natur, da gibt es auch mal Fehlentwicklung. Man muss eigentlich an der Stelle auch mal zugeben oder mal sagen, dass auch ohne menschlichen Zutun, wie Gazellen, wie Thompson-Gazellen zum Beispiel, und gleichzeitig der Gepard, es könnte eine Fehlentwicklung werden, vielleicht in einer halben Million Jahre oder so.
Übertrainiert oder was?
Genau, weil das ist tatsächlich das Problem der Tiere. Also die werden zu schnell und haben dann nicht mehr genügend Kraft, um bei der Gazelle zum Beispiel das Territorium zu verteidigen.
Ja.
Oder überhaupt sich zu wehren, zu kämpfen. Oder bei Gepard ähnlich. Der wird zu schnell, um die Beute zu kriegen und ist dann überhaupt nicht mehr in der Lage, der braucht zu lange, um sich der Beute habhaft zu werden, also auch die zu fressen dann.
Ja.
Und dann kommen halt Hyäne und Löwe und Co. und klauen die Beute und sind dann dadurch super Versorgung für Löwe und Hyäne, aber der Gepard geht leer aus. Und das auf Dauer sorgt dafür, dass er natürlich ausstopft, also weil er sich nicht mehr ernähren kann.
Ist das eine persönliche Einschätzung von dir oder ist das wissenschaftlich quasi belegt, dass sich das dorthin entwickelt?
Das ist tatsächlich, da gibt es wenige, aber es gibt wissenschaftliche Sachen, Untersuchungen, die tatsächlich sagen, hier, warte mal, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann könnte das für die gefährlich werden. Also diese gibt es tatsächlich.
Aber dass die ihre volle Geschwindigkeit hier entwickeln, das siehst du ja oder seht ihr als Pfleger garantiert eher ungern, weil dann ist ja irgendwie Panik in der Runde.
Haben wir was falsch
gedacht. Ja, aber du hast ja das Sensible angesprochen. Also Fluchttiere, das ist schon klar bei den meisten Huftieren. Wie empfindlich ist die Thomson-Gazelle?
Wenn die Thomson-Gazelle sich nicht wohlfühlt, in ihrem Stall, in ihrem Vorgehege, auf der Anlage, wenn Geräusche ringsherum sind, die sie nicht kennt, wenn plötzliche Situationen auftreten, reagieren sie unter Umständen sehr panisch.
Ja.
Das kann bis zum Tod führen, also auch sehr schnell. Ich hätte jetzt ein Beispiel, was teils echt sogar witzig ist, teils aber natürlich total traurig.
Ja.
Aber es zeigt das Dilemma einer Gazelle. Ohne dass ich weiß, für was es war, aber es gibt einen Videoclip für eine Werbung.
Ja.
Da rennt ein Thomson-Gazellenbock vom Löwen weg. Und der ist so schnell, dass er das schafft. Und dann feiert der Thomson-Gazellenbock sich, indem er so triumphierend so herläuft, hoch und runter springt und rennt in dem Moment gegen einen Baum und ist tot. Wenn du das siehst, sorry, du lachst herzhaft in der Situation.
Ja.
Ich habe sie live auf unserer Anlage erlebt, allerdings ohne Löwen.
Ja.
Ich hatte wirklich einen Thomson-Gazellenbock, der im Stress mit anderen Tieren war, also in dem Fall mit Antilopenbock. Und genauso triumphierend meinte, er hatte gewonnen und stolziert über die Anlage in vollem Speed und rennt voll gegen unseren Sonnenschirmstamm.
Und das war's dann?
Oder? Das war's dann.
Weil es auch so sensibel und zart gebaut ist, das ist ja nicht einfach nur eine Prellung bei dem Tempo.
Nee, das ist Kopf, also Genickbruch, erledigt. Ja. Du stehst daneben, du bist dich überfährt, du hast die Situation gerade gar nicht gerafft, was gerade passiert ist. Das ist schon echt schwierig für so eine Gazelle in ihrem Stress, in ihrer Hochsensibilität ringsherum alles wahrzunehmen und wirklich tatsächlich zu verarbeiten.
Ja.
Das ist jetzt meine Erkenntnis, die ich daraus genommen habe. Also die Gazelle hat da wirklich den Kampf gegen die Säbelantilopenbock für sich entschieden, meinte die Gazelle zumindest, und zeigte dann deutlich, ja, das ist Revierverhalten. Ja, ich bin der Sieger, das ist mein Revier und ich bin der Größte und der Stärkste und der Gesinnste. Und vor lauter Imponiergehabe kriegt sie nicht mit, dass sie voll gegen Baum rennt.
Hat gegen sich selbst dann verloren sozusagen.
Ja. Punkt. Mhm. Punkt sie gegen sich selbst.
Nun habt ihr ja die große Vergesellschaftung auf eurer Savanne. Welche Rolle haben denn die Gazellen da? Ist das der Schüchterne im Hintergrund oder sind die auch neugierig bei den anderen?
Ja, die Gazelle ist ein ganz, ganz wichtiges Glied in der großen Kette. Um das Bild zu vervollständigen, muss man ein kleines Stück zurückgehen.
Ja.
Auf einer Savanne in Afrika. Daneben bleiben wir mal bei den Tieren, die Pflanzen fressen. Da leben die Giraffen, die fressen die Blätter von Bäumen. Dann kommen die Zebras, die Knus, die, also vor allem, dass man die Zebras, die fressen das lange Gras. Dann kommen die Knus und andere Antilopen, die fressen das mittlere Gras, was Zebras nicht gerne fressen. Und wenn das mittlere weg ist, steht immer noch kleines Beutlein ja. auf der Fläche. Und das ist das Gazellenfutter, und zwar das Perfekte. Und was anderes möchten die eigentlich noch gar nicht.
Ja.
Die haben dort ihre Nische in der Savanne gefunden, in der Umwelt. Sie sind natürlich auch Beutetiere für das eine oder andere Raubtier, was damit auch wieder die Zebras etwas entlastet und die Knus zum Beispiel. Das ist tatsächlich so. Und auch vom Verhalten her, sie besetzen dann Territorien, die dafür sorgen, dass dann alle Tiere auf diesen Plätzen nicht sind, was dann wiederum das Sozialverhalten für alle Tiere wichtig ist, wo die zum Beispiel andere Viren besetzen, wie sie kämpfen müssen.
Das ist greift ein Zahn ins andere. Genau. Ja.
So, jetzt, wir haben ja viele Rückzugsgebiete, wo die Zebras nicht hinkommen oder die ja. Giraffen nicht hinkommt. Das ist natürlich auch für unsere Tommys ein super Rückzugsgebiet, was sie auch nutzen. Und auch da fressen sie natürlich das Grüne weg.
Ja.
Sie pflegen tatsächlich auf die Ecken. Moorantilopen zum Beispiel. War für mich wichtig, dass wir auch eine Art für diesen Fressern haben, weil die sehr gerne das Schilf fressen. Wir haben ein Schilfproblem auf der Anlage sonst.
Ja.
Und das macht die Sache schon, was das betrifft, tatsächlich auch ebenfalls perfekt. Ja, und dann kommen wir mal zu dem Gesellschaftlichen.
Ja, genau.
Wenn so kleine Tiere neben den Großen umher leben, springen, sich bewegen, reduziert das bei den Großen diesen schreckhaften Effekt. Ich habe das als kleiner Junge schon gelernt von der Oma. Meine Oma war auch so eine kleine Landwirtin. Beim Pferd im Box waren Kaninchen mit drin. Dass das Pferd wusste, es kann um sich herum was Unvorhergesehenes passieren. Kaninchen springt hoch oder rennt plötzlich los. Und das sensibilisiert die großen Tiere. Das machen die Tommys auf der Anlage ebenfalls. Die Giraffen wissen, dass die da umher springen und ja, okay, alles klar, ist ein Tommy. Wenn das nicht wäre und es wäre plötzlich irgend so eine Bewegung in der Art, würden die natürlich panisch da losrennen. Also es hilft natürlich, das Verhalten der Tiere ein bisschen zu lenken.
Ja.
Es ist ein Punkt. Ja, der andere, es ist einfach ein super tolles, geiles Bild, wenn ich es komplett mieten kann.
Ja. Und die sind auch wirklich alle zu Hause. Also die sind jetzt nicht, sagen wir mal, nur mit den Zebras draußen, während sie nicht raus können, wenn die Giraffen. Nein, die können mit jedem eigentlich.
Die Gazellenmädels können mit jedem. Ich muss es einschränken.
Ja, das hört man raus.
Unsere Tommyböcke haben sich bisher jeder als kleiner Napoleon erwiesen.
Ja.
Also an diesem komischen Spruch, kleine Männer haben ein Problem, ist tatsächlich was dran. Die legen sich wirklich mit jedem an. Und ist der noch so groß, der Tommybock sucht sich immer einen größeren, mit dem er besiegen will.
Ja.
Das fängt bei Antilopenböcken an, macht vor Giraffenbullen nicht halt und auch nicht vor Nashörnern. Also sie können ja auch bei uns hinter der Nase durch, was sie auch machen. Und auch da habe ich schon Situationen erlebt, wo der Tommybock meinte, er müsse jetzt mal das Nashorn von seinem Fleck wegscheuchen. Hat funktioniert.
Das klingt eigentlich ziemlich wahnsinnig, oder?
Du denkst in dem Moment, Junge, okay, gibt es eine Liste, wo kriege ich den nächsten Bock her?
Ja.
Nein, er schafft das auch
tatsächlich. Verlässt sich dann auf seine Schnelligkeit, dass er halt wegkommt, genau. Sozusagen.
Und auch da kann ich eine ganz wirklich total witzige Begebenheit berichten. Wir hatten damals noch in Dubu, also unseren Vorgänger Nashornbullen, der deckte die Seraphine.
Ja.
Und die müssen mindestens eine halbe Stunde tatsächlich verbunden sein, um dass der Samenmarktbus auch wirklich sicher funktioniert. Und da guckst du natürlich auf die Uhr. So, noch nicht. Nur 20 Minuten.
Der Liebesfilm lief noch.
Ja, also genau. Und in dem Moment, kurz bevor die Zeit rum war, kommt der Tommybock und spielt dort den großen Macker, tänzelt um die umher und greift immer Scheinangriffe zum Nasenbeutel an. Und die machten immer beide so zusammen, verbunden, so rundherum. Ich hätte einen Lachkrampf kriegen können auf der anderen Seite. Boah, ich so wütend verschwinde. Die wollen es. Wir brauchen ein kleines Nashorn, hau ab.
Ja, ja, ja.
Das ist ein Tommybock. Das.
Und hat das denn wirklich auch zerstört, die Szene, oder haben sie sich nicht stören lassen?
Sie haben sich nicht stören lassen, zum Glück. Sie blieben ineinander, aber sie tänzelten ineinander. So. Das war ein herrliches Bild.
Das ist ja feinste Akrobatik. Und was bedeutet das letztendlich? Ich meine, das klingt ja schon nach einem gefährlichen Leben für die Böcke. Könnte die dann behalten oder müsste dann wieder auf Nachwuchs warten? Wie, oder also, könnte die erziehen?
Erziehen kann man sie nicht direkt, nicht wirklich. wir haben es aufgegeben. Du hast immer einen, der irgendwie meint, er muss mit irgendjemandem ein Gefecht anfangen. Also das muss man einfach akzeptieren. Weil man kann es ein bisschen steuern, indem man sie dann, wenn man weiß, er hat mit dem Morden den Wirkendorf zum Beispiel ein Problem, dann lässt man die beiden nicht an den Berg zusammen raus. Dann wechselt man einfach mal. Aber so richtig verhindern kann man es nicht.
Ja.
Gut, kann man differenziert sehen. Mit der, so ein Tommy-Bock, ich gehe jetzt nochmal davon aus, er weiß, was er tut. Wenn er verliert, dann hat er im Kampf verloren. Also was Schöneres kann ich mir von Tommy-Bock auch nicht vorstellen.
Aber dass er jetzt in die Panik in die Gruppe bringt, so weit ist es jetzt nicht.
Also ich habe das beobachtet überhaupt gar nicht. Die Mädels denken sich, oh, jetzt hat er schon mal noch ein Problem mit sehen. Ah, gut, lassen machen, da lässt du uns in Ruhe so.
Ja.
Also so muss man das am Ende sehen.
Es klang am Anfang so aus, als hättest du diese Gazellen tatsächlich auch schon live gesehen. Also ja. in der reinen Natur.
So ist es.
Und ich kann mich auch aus deinem ersten Podcast damals erinnern, dass du ja gerne auch dort in... weiß jetzt nicht, ob ich total unwissend bin, aber Afrika. Also die Topsgazellen sind Afrikaner.
Selbstverständlich.
Natürlich, logisch. Also, entschuldige bitte. Jetzt habe ich einen gucken lassen. Und du warst, du besuchst sie regelmäßig? Klingt das so durch?
Ja, also die Tommys leider nicht so regelmäßig, wie man es vermuten würde. Ich bin mehr im Südafrika unterwegs. Und dort so eine ähnliche Art, die Springböcke.
Ja.
Das ist eine ähnliche Geschichte. Allerdings war Südafrika mich mehr begeistert als Tansania oder Kenia.
Aber die live zu sehen, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Qualität, oder?
Ja, so ist es, definitiv. Und also man saugt dann die Zeit, die man hat, um die Tiere zu beobachten, saugt man alle möglichen Beobachtungen auf, um die dann später für sich in der täglichen Arbeit wieder nachzubearbeiten. Also ein einfaches Beispiel ist, wir haben ja mit Domsgazellen Bockgruppen angefangen. Und das war schon Ort zu merken, wenn die Geschlechtsreife um die Brunstzeit eintritt,
ja.
Dann kennen die untereinander keine Erbarmen und dann hast du wirklich, wir hatten wirklich ganz viele Verletzte und
ja.
Ausfälle und wir mussten die Gruppe trennen und auseinandernehmen und Tiere abgeben und neu zusammenstellen, bis wir die Zuchtprobe hatten. Also das war dann schon nicht so einfach. Und da habe ich auch in der Freien Wildbahn viel gesehen und zwar, wenn die Domsgazelle-Böcke sich so Territorium. Die sind sehr klein, Durchschnitt von 200 Quadratmeter haben die dann, ein Bock. Und dann bewegen sie sich da auch nicht weg, aber eben nur eine gewisse Zeit. Und wenn diese Zeit ist, sind sie extrem aggressiv, also das ist die Brunstzeit natürlich, und territorial. Und wenn du das erkannt hast, dass du das ja hier auch den Tieren bieten kannst, weil die Anlage groß genug ist, musst du natürlich managen, stallmäßig und anlagemäßig, kriegt man dann doch die Haltung besser hin. Das hilft tatsächlich, ist so. Und also mir hat das auch geholfen, um in den Tommys zu verstehen, in ihrem Verhalten.
Bist du da quasi als Rucksacktourist unterwegs oder Teil einer Safari? Also wie nah oder wie echt ist der Eindruck, den du dort bekommst?
Safaris mache ich, nehme ich nie teil, außer ich mache sie selbst.
Ja.
Das Glück hatte ich ja auch schon.
So hätte ich dich auch eingeschätzt. Ja.
Ansonsten gehe ich tatsächlich feine Nase selber. Ich will das live sehen, ich will das ohne jemanden, der mich hinführt, ohne jemanden, der mir zeigt, wo sie sind, das will ich selbst erkunden, selbst kennenlernen.
Und der Anblick lohnt sich garantiert auch, oder?
Ja.
Der lohnt alle Mühen, das glaube ich. Wenn du sagst, gerade die Böcke sind unberechenbar, wie schwer ist denn das auch für euch in der Pflege? Müsst ihr also da auch wirklich genau gucken, welche Zeit haben die Jungs jetzt gerade? Sind sie jetzt aggressiv, sind sie es nicht? Nähert ihr euch ihnen überhaupt?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so, das muss einberechnet werden in der täglichen Handling. Und wir haben also angefangen, überhaupt ein Training zu machen, was mit den Tieren umgänglicher werden. Also selbst das war ja ein Problem. Man konnte nicht einfach in der Box die Tür aufmachen und das Futter reinstellen mit den Tieren. Das konnte man, da war Panik, da sprang die umher.
Okay.
Das haben wir mittlerweile sehr gut. Also meine Kollegen haben da wirklich super Arbeit geleistet. Wirklich ganz langsam immer die Tiere sensibilisiert und dass man mittlerweile sogar mit den Tieren sehr nah zusammen sein kann. Das hilft im täglichen Umgang. Ansonsten bleiben sie natürlich so dieser Unsicherheitsfaktor, was passiert gerade, wenn ich mich nicht wohlfühle oder was geschieht, wenn plötzlich was Neues da ist.
Ja, ja.
Das Problem hast du immer, das musst du immer mit eintreten.
Wie erfolgreich ist denn die Zucht bei euch? Also sind wir gerade in einer guten Phase, könnte es besser sein?
Wir waren schon mal passiv.
Ja.
Wir sind also gerade in der Phase, wir warten auf Jungtiere. Also wir hatten auch schon ein Jungtier, was dieses Jahr was leider nicht funktioniert hat. Die Mutter hat sich nicht gekümmert. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich Tiere habe, die so sensibel sind, wenn da irgendwas die erschreckt oder wirklich
ja.
sich nicht wohlfühlt. Oder in dem Fall leider eine Handaufzucht, die das auch nicht kannte. dass die dann Probleme haben mit den Jungtieren großzuziehen.
War es auch die berühmte Erstgeburt? Nein, sie hätte es.
Genau.
Ach, auch noch. Okay.
Berühmte Erstgeburt. Das macht die Sache schwierig, das macht es aber auch interessant. Wir haben dann schon jetzt Kameras in den Boxen, dass wir sie beobachten können, dass wir wissen, wie benimmt sie sich, was können wir machen, wenn irgendwas nicht stimmt. Oder, da sind wir schon sehr aktiv. Wenn viel machen kann man immer nicht, außer die Tiere mal kurzzeitig zu trennen oder abzusperren oder abzulenken mit anderen, mit Futter, mit frischem Laub zum Beispiel oder solchen Sachen. Aber so richtig eine tolle Handhabe hast du halt nicht.
Gibt es denn eine Rangfolge unter den Weibchen? Also gibt es das berühmte Lieblingsweibchen?
Genau, das mit Sicherheit. Also die Mädels, ich glaube nicht, dass der Bock entscheidet, ob er am Liebling ist. Das wird er sicherlich haben.
Ja.
Aber dort entscheidet, sag mal, jetzt Chefin, inwiefern wer wie wo läuft und wer wie sich ihr nähern darf. Also das merkst du auf jeden Fall.
Das heißt also, nur eine geht dann zu ihm hin oder wenn er kommt, müssen die anderen beiden zurücktreten? Wie siehst du das?
Also es ist grundsätzlich so, dass der Bock dann sein Territorium besetzt. In dem Fall hat er ja keine Konkurrenz bei uns.
Ja.
Und die Mädels gehen zum Bock. Die gehen niemals. Da muss ich die dann, wenn sie bei ihnen sind, natürlich noch bewerben.
Ja.
Aber er geht nicht zu den Mädels. Also er bleibt in seinem Revier.
Und ist das immer quasi dann dieselbe Chefin, die sich dort zeigt? Oder gibt es da quasi auch wie eine Schichtablösung?
Nee, das ist schon, einer hat dann bis sozusagen die, auch weil das jetzt Chefin nennen kann, möchte ich
ja
relativieren. Aber es gibt schon so eine, die das Rudel oder die Gruppe anführt.
Oh, ihr würdet doch gern sicherlich mit allen drei Weibchen züchten, aber das könnt ihr dann nicht.
Doch, das machen wir. Also er deckt ja auch die anderen. Aber es gibt trotzdem da von der, ich will jetzt nicht sagen Rangfolge, aber die Mädels entscheiden, ob sie zum Bock gehen. Das ist nicht richtig wissenschaftlich bewiesen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Stärkste in der Gruppe die anderen schon unterdrückt oder steuert in ihrem hormonellen Verhalten.
Seid ihr denn gerade jetzt so ein bisschen in froher Erwartung oder habt ihr das Gefühl, da wäre was?
Ja, wir sind in froher Erwartung, definitiv.
Und das, noch dieses Jahr ist Quatsch, wenn dann ja auf jeden Fall, wir sind ja noch am Anfang des Jahres.
In den nächsten Wochen.
Wenn du die Sensibilität ansprichst, also ich meine, klar, sie nehmen den anderen größeren Tieren den Schrecken, aber wer nimmt ihnen eigentlich dann den Schrecken, wenn bei ihnen jetzt, sagen wir mal, draußen eine Bohrmaschine, gut, da ist es Rosenthal, da nehmen das jetzt vielleicht weniger Bohrmaschine, aber ein bellender Hund oder sonst irgendwas?
Das kann nur die Zeit und das Training, dass die merken, dass sie zum Beispiel in ihrem Stall, in ihrer Box sicher sind, dass ihnen da nichts passiert.
Ja.
Also wir haben zum Beispiel im Dorf das jetzt so umgestaltet, dass wenn wir Behandlung an den Tieren durchführen müssen, haben wir eine extra Behandlungsbox. Also es ist niemals die Box, wo die sich zurückziehen.
Ja.
Oder es gibt da schon eine extra Behandlungsbox, die dafür auch ausgerichtet ist. Mit gedämmten Wänden und dunkler. So.
Damit keine schlechten Erinnerungen an diese Box bleiben.
Ja, und dass der Tierarzt dann auch in Ruhe die Tiere narkotisieren kann. Das geschieht ja mittels Blasrohr und Pfeil.
Ja.
Und wenn die Tiere dann springen, also machen, dann springen sie halt gegen eine weiche Wand.
Wenn ihr vier Tiere nur habt, vermute ich mal, die haben Namen oder ganz bewusst nicht?
Die haben alle Namen.
Ja. Also
das sowieso. Auch der Zuchtbock hat einen Namen. Das ist der Walter.
Der Walter. Das ist schön. Euer Trend zu guten alten deutschen Namen, der hat sich also auch dort fortgesetzt.
Ja, genau. Also ich bin da immer noch Namibia treu. Da sind die Namen ja immer noch angesehen.
Ja. Das Futter sprachst du schon an. Müsst ihr eigentlich denn überhaupt nachfüttern? Also wenn die Wiese steht jetzt im Sommer, muss man da eigentlich noch füttern?
Ja, also dadurch, dass der Tierbesatz so hoch ist, reicht es natürlich nicht. Sie finden was, sie sind beschäftigt. Das ist natürlich die Hauptbeschäftigung eines Wiederkäuers, dass der frisst. Und es ist aber schön, wenn man einen Stall ein extra besonderes Futter anbieten kann, was die Tiere mögen, was sie auch dazu bringt, den Stall eben auch mit Versorgung anzusehen und dann auch gerne reinkommt.
Wie sieht es eigentlich in freier Wildbahn mit der Bedrohungssituation aus? Ist das ein Tier, um das man Angst haben muss?
Also nicht direkt. Also ich sag mal, man rechnet in Kenia, Tansania mit 600.000 Tieren in etwa. Das ist eine Hausnummer.
Ja.
Also von Bedrohung kann man da nicht sprechen. Was man natürlich sprechen muss, das betrifft aber viele andere auch. Ihr Lebensraum ist natürlich immer irgendwie gefährdet.
Ja.
Bezieht sich im Moment auf die großen Gebiete der Masai Mara und in Borobo-Radar. Aber ansonsten der Verbreitungsgrad war mal deutlich höher, aber natürlich sind da jetzt Menschen. Also das ist jetzt einfach so.
Aber sie ist jetzt kein, sagen wir mal, grundsätzlich gejagtes Tier, außer natürlich für den eigentlichen Raubtier und für die sie jetzt ja quasi ja, die laufende Fleischtheke sind.
Die werden natürlich auch gejagt, also auch für eine sogenannte Szenenjagd. Ja, das ist natürlich auch ein Thema, wo man gespaltener Meinung sein kann.
Ja.
Ich persönlich sehe das als wichtig an, dass man das erlaubt in den afrikanischen Ländern. Wir haben ja da aktuell ein Thema, was Botswana betrifft. Der einfache Grund ist, wir Menschen dürfen nicht vergessen, uns mal selbst zu reflektieren. Und wir sind Jäger, ob man das jetzt selber ist oder nicht. Damit hat das gar nichts zu tun, ich meine das übertragen.
Ja, ja.
Und wir Menschen neigen dazu, Dinge zu schützen, die wir kaufen und haben wollen. Und Dinge nicht zu schützen, mit denen wir nichts anfangen können. Und gerade was das afrikanische Wild betrifft, den lauchenden Elefanten,
das ist die Botswana-Geschichte.
Er hat dadurch überlebt, dass das ja gebraucht wurde, auch zur Jagd. Und auch das ist ein gutes Beispiel. Namibia, Botswana, Angola, Südafrika und Sambesi haben sich ja in dem Gebiet oben an der Grenze haben die sich ja zusammengeschlossen. Das ist den KSZB-Park, wo die Grenzen abgebaut wurden, dass die Tiere wieder wandern können. Das ist ja dadurch gekommen, natürlich, um die Elefanten zu schützen, aber eben auch, um Geld für den Elefantenschutz zum Beispiel einzubringen, indem man teilweise Tiere freigibt zur Jagd.
Ja.
Und ich habe mir das, ich habe natürlich auch Leute in Namibia, ich bin oft drin, mit denen ich über das Thema rede, weil die sagen so uns, ja, was ihr euch in Europa erlaubt, euch einzumischen, das ist ja unsere Sache. Und außerdem ist das so, davon leben wir, also viel sogar. Es ist einfach so, wenn Menschen dahin fahren, um die gewisse Tiere zu jagen, bezahlen sie viel Geld und das Geld sorgt dafür, dass der Farmer oder der Nationalpark oder wie auch immer, oder das Hegegebiet heißt das ja auch, die werden immer dafür sorgen, dass die Tiere da sind und das schützt die Tiere natürlich, das rettet die.
Ja.
Und das ist so ein kleiner Baustein, der eigentlich dafür hilft, tatsächlich. Man kann es aber kontrovers sehen. Ich kenne auch Beispiele, wo dann das Thema verboten wurde, also Jagd, wo der Schuss nach hinten losging, weil dann die Bevölkerung ringsum Probleme bekam, also dieser Mensch-Tier-Konflikt, der ja auch... Ja.
Diskutiert also, sich aus der Ferne natürlich immer
anders, ja, genau. Das ist klar. Das, ja. Deswegen, das muss man wirklich sehr differenziert sehen. Das zählt auch für den Tommy, weil er ist jagdbares Wild, also ja. Ein sehr, sehr begehrtes jagdbares Wild. Also aus meiner Sicht, für mich ist das vertretbar.
Ich muss noch mal auf die zwei Adjektive kommen, die du mitgebracht hast. Einerseits witzig und geheimnisvoll. Witzig hast du ja nun schon zwei, auch teilweise in Verbindung mit Tragik angebracht. Wo zeigt sich sonst so im täglichen Zusammensein mit dem Tommy seine Witzigkeit?
Ja, Tommy ist frech und ängstlich gleichzeitig.
Ja.
Also gerade so, wenn du mit den Tieren anfängst zu trainieren, dass sie umgänglicher werden, dann hast du Situationen, die sind unglaublich... Wenn du dich reinsetzen kannst, merkst du, die sind gerade, was soll ich tun? Soll ich auf ihn zukommen? Soll ich mir das Futter holen oder soll ich nicht? Und das sind so Situationen, wenn man die sieht, das Bild.
Vor, zurück, alles ja, gleichzeitig.
Wenn du siehst oder? Das den Tier an, dann ist das schon sehr witzig. Geheimnisvoll finde ich, dass wir noch nicht so richtig erkannt haben oder rausbekommen haben, was ist das Wesen einer Thompson-Gazelle oder einer Gazelle an sich?
Ja.
Also da spielen noch so ein paar Sachen eine Rolle, die wir noch nicht so richtig erfasst haben. Was ich glaube, was wir auch nicht so richtig mit unserem Verstand erfassen, weil für so einen Tommy ist die Welt ja anders als wie für uns. Da spielen andere Dinge noch eine Rolle mit. Und da gibt es schon noch so ein paar Punkte, die kann man nicht beschreiben, die kann man nicht richtig erfassen, aber die werfen versus Tragen auf. Ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich da gerade erkläre.
Ja, ich gebe mir Mühe. Das klingt ja so, als guckt ihr euch tief in die Augen gegenseitig und,
ja, wenn man
und
die Chance hat,
da ist so, mehr.
Als genau, da, das ist das Richtige. Da ist mehr, als wie man vermutet. Also ich glaube, dass die unglaublich clever sind, in ihrem Sozialverhalten unglaublich intensiver sind, als wir das so wahrnehmen und glauben.
Jens, da haben wir ja noch einen richtig tiefen psychologischen Ausgang gefunden aus diesem wirklich sehr interessierten Podcast. Die Zeit ist leider wie so oft gerannt. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Deine Liebe und Begeisterung zu Tommy kam definitiv durch. Herzlichen Dank dafür und ja, ich hoffe immer wieder auf schöne, spannende Einblicke. Und vielleicht gerade auch, wenn es hier wieder mit der Zucht klappt, da würden wir uns freuen, uns wieder zu hören. Danke dir.
Ich danke auch.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.